Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zip FM. Heute am 7. Juli, produziert von Radio Unerhört Marburg. Durch die Sendung begleitet euch Jochen. Die Themen. Zunächst befassen wir uns mit einer weltweiten Hebammenvernetzung. Die Hebamme ist wohl einer der ältesten Berufe auf der Welt. Ihr hört einen Bericht vom Treffen der Hebammen in Afrika. Widerstand gegen die Wiederinbetriebnahme des französischen Atomkraftwerks Fessenheim. Die französische Atomaufsicht hat entschieden, dieses Atomkraftwerk, das älteste in Frankreich, wieder ans Netz gehen zu lassen. Eine kritische Bestandsaufnahme des aktuellen Verfassungsschutzberichts aus Sicht der Linken in Sachsen. Mexiko gilt als ein Land mit viel Gewalt und Morden. Woran liegt das? Welche ökonomischen Hintergründe stecken hinter dem gewalttätigen Klima in Mexiko? Hebammen für alle. So könnte man kurz und knapp das Ziel des Internationalen Hebammenverbandes formulieren. Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, die Muttersterblichkeit zu senken, und das gehe am besten mit Unterstützung von Hebammen. Dazu braucht es aber mehr Hebammen und weltweit eine fundierte Ausbildung. Am Internationalen Hebammenkongress in südafrikanischen Durban haben sich die Fachfrauen getroffen und Wege zum Ziel formuliert. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Cheyenne Mackay, Radio Rabe.
Alle 3 Jahre treffen sich Hebammen aus aller Welt zum Internationalen Hebammenkongress. Zum ersten Mal fand dieser vergangenen Monat in Afrika statt. Vor 6 Jahren hat sich der Internationale Hebammenverband ICM das Ziel gesetzt, die Müttersterblichkeit zu senken. Das erreiche man, wenn möglichst jeder Frau während Schwangerschaft und Geburt eine Hebamme zur Seite stehe. Deshalb ist es dem ICM ein großes Anliegen, die Hebammenausbildung zu fördern, sagt Marianne Indergand. Sie ist Vizepräsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes.
Man versucht jetzt zum Beispiel in Afghanistan die Hebammenausbildung zu fördern. Also man hat einen internationalen Standard, eine Ausbildungsrichtlinie erarbeitet und gesagt, was sind die Arbeitsbereiche der Hebamme, was ist der Inhalt der Ausbildung und wie lange muss die Ausbildung dauern. Und somit ist das für die ganze Welt gültig. Eben Afghanistan ist so das Land, das am schlechtesten besiedelt ist mit Hebammen. Die sind jetzt daran, die Ausbildungsplätze zu erarbeiten und möglichst viele Hebammen auszubilden.
Der Beruf der Hebamme ist wohl einer der ältesten Berufe der Welt. Doch es gäbe zu wenig Hebammen, um die Müttersterblichkeit zu senken. Deshalb müssen mehr Hebammen ausgebildet werden. Und die Hebammen fordern auch, dass die Ausbildung weltweit standardisiert wird.
Und dass man weiß, Hebamme, das ist auf der ganzen Welt eine Fachfrau, die mindestens eine 3-jährige Ausbildung gemacht hat und eine Geburt, eine physiologische Geburt, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett allein managen kann. Ob sie jetzt in Afrika ist oder hier in Europa oder in Asien oder in Australien.
Dem Internationalen Hebammenverband stehen für die Förderung neuer Hebammen mit einheitlicher Ausbildung finanzielle Mittel zur Verfügung. Und in sogenannten Twinning-Projekten will man das praktische Wissen weitergeben.
Die Schweiz ist vorgeschlagen, mit Mali zusammenzukommen und da wie eine Zusammenarbeit zu machen, indem wir unser Wissen austauschen oder wenn wir sehen, dass sie jetzt für ein Projekt Geld brauchen. In Holland ist das so, die haben das mit Sierra Leone gemacht. Die haben zum Beispiel jetzt vom Staat Geld bekommen, damit sie die Hebammen, also ihre Berufskolleginnen, auch finanziell unterstützen können. Bei uns ist das noch weit entfernt. Wir müssen zuerst entscheiden, ob wir das überhaupt können. Und wenn, dann sehen wir es im Moment eher so als Austausch von Wissen und Können, dass wir von ihnen lernen und wir ihnen unser Wissen mitgeben können.
Der Wissensaustausch zwischen den Hebammen habe auch am Hebammenkongress in Südafrika stattgefunden. Die Schweizer Hebamme hat von ihren mexikanischen Kolleginnen zum Beispiel gelernt, wie man ohne technische Hilfsmittel ein Kind drehen kann, das falsch im Bauch liegt.
Sie hat dann zum Beispiel gezeigt, mit ganz einfachen Mitteln, wie sie es schafft, ein Kind während der Geburt, wenn das blockiert ist, im Geburtskanal, wie sie das Becken so locken kann mit einem Tuch, seine Tuchtechnik, damit sie es so locken kann, dass das Kind sich anders drum dreht oder eben zum Beispiel auch von Steißlage auf Beckenendlage, sagen wir dem, zur Kopflage dreht. Das ist zum Beispiel ein Handwerk, das uns verloren gegangen ist. Und unsere Kolleginnen, die müssen mit solchen Mitteln arbeiten, weil das ist die billigste Art, also die einfachste Art. Und die haben Erfahrung mit diesem echten Hebammenhandwerk.
Und dieses echte Hebammenhandwerk nimmt die freischaffende Hebamme Marianne Indergand zurück in die Schweiz und will diese ursprüngliche Art der Geburtsbegleitung auch hier anwenden.
Keine 24 Stunden ist es her, dass die ASN, die französische Atomaufsicht, ihre Entscheidung bekannt gegeben hat, der Regierung Sarkozy zu empfehlen, den ältesten französischen Meiler Fessenheim weitere 10 Jahre zu betreiben. Was ist von den verlangten Nachbesserungen zu halten? Was vom Stresstest made by Yuri Ötzi? Was will das Politikergeplänkel in Deutschland? Wird es Blockaden im Herbst geben? Fragen an BUND-Regionalgeschäftsführer Axel Mayer. Zunächst fragte Radio Dreieckland, ob es mit den Nachbesserungen nicht getan sei.
Es stellt sich natürlich generell die Frage. Das heißt, Fessenheim ist das älteste französische Atomkraftwerk. Es ist extrem unsicher. Es liegt in einem Erdbebengebiet. Und jetzt empfiehlt die ASN Nachrüstungen, technische Nachrüstungen. Das heißt, man hat in der Vergangenheit schon relativ viel Geld in Fessenheim investiert und hat auch in ganz vielen Bereichen nachgerüstet. Aber die beiden zentralen Dinge, da kann man einfach nicht nachrüsten. Das eine ist die Frage der Erdbebensicherheit, dann die Frage des Reaktordruckgefäßes. Das Reaktordruckgefäß von Fessenheim ist jetzt über 30 Jahre alt, es ist verstrahlt, es ist versprödet. Man kann alles austauschen, man kann die Dampferzeuge austauschen, man kann Rohre austauschen, aber das primäre Gefährdungspotenzial ist einfach das Reaktordruckgefäß und dort kann man nichts machen. Die andere Geschichte nach Fukushima, man hat gesehen, in Fukushima war es gut, trotz allem, trotz dieses Chaos, war es gut, dass das Atomkraftwerk so ein massives Fundament hatte von mehreren Metern. Fessenheim hat ein Fundament von 1,5 Metern. Es hat das dünnste Fundament in Frankreich und ich kann mir nicht vorstellen, wie man das nachrüsten kann. Also man kann das Reaktordruckgefäß nicht austauschen und wie man unter ein bestehendes Atomkraftwerk ein tieferes Fundament bauen kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Drückt man das hoch, wird es untergraben. Es wird vermutlich nur darum gehen, dass kosmetische Änderungen kommen.
Ja, das ist die Empfehlung. Wie gesagt, die politische Entscheidung wird Frankreich treffen. Da gibt es wieder sowas wie den europäischen Stresstest, den der EU-Kommissar gemacht hat und der noch ein bisschen schwächer ist als der Stresstest, den Angela Merkel in der Bundesrepublik auf dem Papier legt.
Ein stressloser Test eigentlich, ja.
Trotz und alledem wird es aller Voraussicht nach im Herbst eine politische Entscheidung geben. Da geht jetzt das politische Gerangel auch los. Die CDU-Gemeinderatsfraktion in Freiburg zum Beispiel verlangt von der grünen Landesregierung, sie solle mit Sarkozy reden. Und die grüne Gemeinderatsfraktion in Freiburg verlangt von der CDU-Fraktion, sie solle doch Angela Merkel auffordern, dass sie Sarkozy auffordert in den deutsch-französischen Regierungskonsultationen. Ist denn von dieser Ebene irgendwas zu erwarten?
Das sind natürlich diese politischen Geplänkel, wobei auf der anderen Seite dieser Widerstand gegen Atomkraftwerke, das ist eine Klaviatur, das ist eine Tastatur wie bei einem Klavier. Und da gibt es viele Taschen, da gibt es wichtige Taschen. Das eine ist der Protest, der zivile Ungehorsam gegen das Atomkraftwerk. Und da gehören aber natürlich auch diese Geplänkel und diese Initiativen der Parteien, die gehören auch dazu. Es gibt nicht nur eine Taste an diesem Klavier, das wäre ein bisschen eintönig, es braucht viele Taschen. Und da kann man auch versuchen, Initiativen zu ergreifen, um sich an den Herrn Sarkozy zu wenden. Ich denke, es muss einfach deutlich werden, dass es einen grenzüberschreitend breiten Widerstand gibt und da gehören auch die Parteien dazu. Dieses Geplänkel, das sind so diese Abgrenzungen, die weniger mit den Inhalten zu tun haben als mit der politischen Konkurrenz.
Mit der politischen Konkurrenz zu tun haben, wobei natürlich beiderlei Erklärungen, das heißt, Herrn Sarkozy immer nett gesagt wird, es wäre schön im europäischen Interesse, wenn das jetzt stillgelegt wird, das wäre schön.
Nun, es gibt einfach zwei Optionen für Fessenheim. Das eine ist die Option, die Elektricité de France hat. Die EDF will die alten Atomkraftwerke so lange weiter betreiben, bis zwei neue Atomkraftwerke in Fessenheim stehen. Dann kann man die Belegschaft einfach von den alten in das neue übertragen. Die können dann einfach weiterarbeiten. Das will die EDF. Das sind deren langfristige Pläne. Das ist die eine Option. Die andere Option ist die, dass im Moment in Frankreich der Widerstand zunimmt, dass 60-70% der Franzosen nach neuesten Volksabstimmungen, nach neuesten Befragungen der Meinung sind, dass man aus der Atomenergienutzung aussteigen könnte. Und da könnte es sein, dass Herr Sarkozy ein Bauernopfer bringt, dass er sagt, naja, wir stellen zumindest eines ab und das ist das Umstrittenste, das Älteste, das Gefährlichste und das ist einfach Fessenheim. Also auch die Option gibt's. Das sind die beiden Dinge, die möglich sind und da wird es in diesem Herbst Entscheidungen geben.
Ja. Jetzt hat ja die internationale Fessenheim-Stopp-Koalition gesagt, wir wollen im September auch nochmal am Ende der Schulferien auf die Straßen gehen und das, was wir als erfolgreiche Aktion, als 5-Minuten-Aktion gemacht haben, die Grenzblockaden nochmal auf eine Stunde ausdehnen.
Es wird im Moment einfach in der Bewegung sehr stark diskutiert, wie weiter, also was an Protestformen. Dass protestiert wird, ist überhaupt keine Frage. Es gab Leute, die sagten, wir müssen einen Sternenmarsch auf Straßburg machen. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen wieder auf die Grenzen gehen und müssen dort eine Stunde blockieren dieses Mal. Und da gibt's dann auch die Leute, die sagen, wir müssen das im Herbst machen oder wir müssen es direkt nach den Sommerferien machen. Da ist im Moment innerhalb der Bewegung ein Meinungsbildungsprozess im Gange, der noch nicht abgeschlossen ist. Aber dass es Proteste geben wird, ist überhaupt keine Frage.
Wenn die Realität nicht schön ist, dann reden sich viele von uns sie eben schön. Ist sicherlich auch primär erst einmal eine prima Sache, um mit anderen Dingen weiterzukommen und Lösungen zu finden. Allerdings wird es mit der Schönrederei der sozialen Realität problematisch, wenn mit Zahlen Politik gemacht wird und somit vorhandene Tatsachen einfach weggerechnet werden oder gar nicht erst auftauchen, wie es jedes Mal im Verfassungsschutzbericht des Bundesinnenministeriums geschieht. Ein Interview von Radio Korax mit Kerstin Köditz zur Zahlenspielerei im Verfassungsschutzbericht. Sie ist Sprecherin für antifaschistische Politik der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag.
Und zwar haben Sie in der Leipziger Internetzeitung das Sächsische Innenministerium kritisiert, weil es eben geschönte Zahlen zur rechtsmotivierten Gewalt im Verfassungsschutzbericht 2010 beigesteuert hat. Und dabei beziehen Sie sich aber auch auf die wesentlich höheren Fallzahlen, die in den Opferberatungsstellen registriert sind. Diese gehen von mindestens 239 Fällen aus. Warum werden Ihrer Meinung nach die Zahlen der Opferberatungsstellen eigentlich nicht mit einbezogen in den Verfassungsschutzbericht?
Es ist ja erstmal überhaupt merkwürdig, dass im Verfassungsschutzbericht sozusagen Aussagen zur Kriminalität stehen. Dafür ist meiner Meinung nach immer noch die Polizei zuständig. Und wir haben seit mehreren Jahren eine einheitliche Definition für politisch motivierte Kriminalität. Und diese Definition wird aber aus unserer Sicht sehr willkürlich ausgelegt. Ich kann es mal an einem aktuellen Beispiel machen. In Leipzig läuft ja jetzt gerade der Prozess gegen die Täter bzw. die Totschläger von Kamal K. vorigen Oktober. Und weil während der konkreten Tathandlung keine fremdenfeindlichen, ausländerfeindlichen Parolen gebrüllt worden ist oder sind, deswegen wird ein fremdenfeindlicher oder ausländerfeindlicher Hintergrund ausgeschlossen, obwohl beide Tatverdächtigen der rechten Szene entstammen. Und da greift sich ja jeder normale Mensch an den Kopf, denn diese Definition, die sich die Bundesinnenminister ausgemacht haben, beinhaltet nämlich auch ganz konkret, dass die Einstellung der Täter mit in die Betrachtung hineinzunehmen ist und nicht nur, dass der konkrete Anlass zur Straftat.
Nochmal auf die Frage zurückzukommen, haben Sie irgendwie eine Ahnung, warum denn diese Zahlen nicht mit einbezogen werden?
Die Polizei hat ihre eigene Statistik und interessiert sich an der Stelle nicht für die Zahlen der Opferberatung. Wir hatten vor kurzem eine Anhörung im Sächsischen Landtag und da ist seitens der Opferberatungsstellen bei uns in Sachsen sehr deutlich formuliert worden, wenn es nicht meine kleinen Anfragen gäbe zu dieser Thematik, hätten die Opferberatungsstellen überhaupt keine Vergleichsgrundlage.
Wie kommen die denn eben auch auf solche Ergebnisse im Verfassungsbericht, wenn es um die Zahlen in Sachsen geht?
Nehmen wir den von mir bereits geschilderten Fall. Zwei Nazis schlagen einen jungen Mann, der nachweislich Migrationshintergrund hat, zusammen erstechen ihn. Dies wird bei der Opferberatung als ein Mord aus rassistischen Motiven gezählt. Aber die Behörden des Freistaates Sachsen sagen, während der Tat sind keine Parolen gebrüllt worden, also ist es keine rassistische Tat und deswegen kommt es nicht in die Statistik.
Aber ist das jetzt auf das Bundesland Sachsen spezifisch oder ist das auch in anderen Bundesländern so?
Also wir waren auch in Gespräch mit Vertretern aus anderen Bundesländern und dieses Problem ist flächendeckend. Man möchte da schönere Zahlen haben, als die Realität ist.
Welche Interessen stehen denn Ihrer Meinung nach dahinter?
Das ist das Übliche. Man muss auf seinen guten Ruf achten. Wenn eben so hohe Zahlen bekannt sind, dann kommen keine Investoren und so weiter und so fort. Für mich ein Herangehen, was völlig unlogisch ist.
Welche Auswirkungen hat denn Ihrer Meinung nach die von der sächsischen Landesregierung und auch vom Bundesfamilienministerium propagierten Extremismustheorie auf das Entstehen der Zahlen?
Es ist ganz einfach. Man möchte permanent rechts und links gleich bewertet wissen. Beide sind Gefahren für die Demokratie und demzufolge muss ich die Zahlen so basteln, dass ich das auch nach außen hin begründen kann.
Wird auch das in anderen Bundesländern so gehandhabt?
Ja, nehmen Sie zum Beispiel Baden-Württemberg. Die Proteste gegen Stuttgart 21 werden unter politisch motivierte Kriminalität links geführt. So, und ich meine, wer sozusagen gegen den Bahnhof kämpft, für den Erhalt von Umwelt, ist mit Sicherheit vielleicht ein Grüner, aber ob das dann jeden Fall ein Linker ist, mag ich erstmal zu bezweifeln.
Und welche Gefahren entstehen denn durch diese Schönfärberei der Zahlen, wenn es denn um Lösungsansätze zum Beispiel geht, also wenn es darum geht, diese zu finden halt?
Nehmen wir doch mal ganz konkret ein Beispiel. Um als politisch motivierte Kriminalität rechts einsortiert zu werden, ist auch zum Beispiel ein Maßstab der soziale Status des Opfers. Wir haben mittlerweile deutschlandweit mehrere Tote zu beklagen aus dem Bereich sozial Randständige bzw. Wohnungslose. So, wenn ich dieses Thema nicht angehe, wenn ich die erschlagenen Obdachlosen nicht mit in die Statistik reinnehme, werde ich auch nie Konzepte entwickeln, wie ich dieser brutalen Gewalt entgegenwirken kann.
Also diese Taten werden nicht als politisch gewertet von den Behörden?
Behörden. Und demzufolge entwickelt man auch keine Konzepte. Und wenn ich permanent im ländlichen Raum mich hinstelle und sage, na, diese Gewalttat war eine Streiterei unter Jugendlichen, dann werde ich nicht gezielt Programme entwickeln, wo ich sozusagen diese Thematik angehe, sondern bilde mir ein, ein schöner neuer Jugendclub mit zwei ABM-Kräften wird das Problem schon lösen.
Also Sachsen-Anhalts Innenminister hat ja eben, also Holger Stahlknecht, forderte ja dann auch in Anbetracht der Zahlen rechter Gewalt im Land Aussteigerprogramme für Neonazis. Was halten Sie von solchen Programmen?
Die können sehr hilfreich sein. Allerdings hoffe ich doch sehr, dass ernsthaft dort über den Ausstieg nachgedacht wird und nicht sozusagen pro forma, um die Zahlen dann wieder schön zu reden. Ich erlebe es zurzeit eben bei diesem Prozess, dass sich die Tatverdächtigen der eine hinstellt und sich als Aussteiger präsentieren darf, aber zu Hause hat er Klamotten aus der rechten Szene noch immer, hat seine Buttons zu Hause und so weiter und so fort. Sein gesamter Körper ist tätowiert mit Nazi-Symbolen. Und trotzdem wird sich hingestellt und die Staatsanwaltschaft unterstützt die These, dass er ein Aussteiger sei.
Welche anderen Ansätze haben Sie vielleicht parat?
Es muss eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Es muss in der Schule beginnen, aber auch bis hin im Grunde zur Arbeit in den Justizvollzugsanstalten, damit dort eben nicht rechte Strukturen entwickeln können. Und natürlich auf der anderen Seite brauche ich eigentlich eine andere Definition. Es wird häufig der Extremismus, der ja durch die Behörden immer bedient wird, geht es immer um Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. So, aber das Problem, was wir deutschlandweit haben, ist eine Menschenverachtung, ist Rassismus, ist Fremdenfeindlichkeit, ist Chauvinismus, Sozialdarwinismus. Und solange wie wir sozusagen unsere Konzepte nicht inhaltlich an diesen Problemkatalog orientieren, sondern pauschal sagen, wie jetzt bei der sogenannten Extremismusklausel, die Unterschrift Bekenntnis zur FDGO, werden wir das Problem nicht lösen können.
"40.000 Menschen starben in Mexiko in den letzten 5 Jahren eines gewaltsamen Todes. In Teilen des Landes herrscht das organisierte Verbrechen. Über die ökonomischen Hintergründe von Gewalt und Unsicherheit sprach Mechthild Dortmund, Radio Flora, mit dem mexikanischen Gewerkschaftsaktivisten und Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei POS, Francisco Retama.
Wie ist deiner Einschätzung nach die wirtschaftliche Situation in Mexiko?
Yo creo que el punto de partida para entender la situación actual es ubicar cuál fue la situación de México, de la economía de México, en el contexto de la crisis económica mundial que se vivió a partir del año 2008.
Die wirtschaftliche Lage in Mexiko sollte meiner Meinung nach im Kontext der Weltwirtschaftskrise seit 2008 gesehen werden. Denn laut Angaben des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank gehört Mexiko zu den Ländern weltweit, deren Wirtschaft von der Krise am heftigsten betroffen wurde. Die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandprodukt, ist um 7,1% geschrumpft. Die Produktion von Reichtum ist massiv eingebrochen und diese Krise sollen die Arbeiter und Arbeiterinnen und die ärmsten Schichten bezahlen.
Warum hat die Weltwirtschaftskrise Mexiko in diesem Ausmaß getroffen? Hat das etwas mit den Freihandelsverträgen zu tun?
¿Por qué cayó tanto la economía? ¿Tiene que ver con los tratados de libre comercio?
Es gibt wohl 2 Hauptgründe für diesen drastischen wirtschaftlichen Absturz. Zum einen die starke Abhängigkeit der mexikanischen Wirtschaft, vor allem von der US-amerikanischen Wirtschaft, was sehr viel mit dem 1994 geschlossenen Freihandelsabkommen NAFTA zu tun hat. 85% seines Außenhandelsvolumens wickelt Mexiko mit den USA ab. Das heißt, die wirtschaftliche Rezession im wichtigsten Land der kapitalistischen Welt war für Mexiko tatsächlich ein Desaster. Das auf der einen Seite. Andererseits hat sich die mexikanische Regierung angesichts der Krise, anders als die meisten Länder der Erde, geweigert, sogenannte antizyklische Wirtschaftsmaßnahmen zu ergreifen. In quasi allen Ländern, so auch in den USA, stellte der Staat riesige Geldsummen zur Stützung der Wirtschaft zur Verfügung. In Mexiko ist das nicht geschehen. Es gab keine Rettungsschirme und deswegen konnte dieser horrende Produktionseinbruch nicht abgefedert werden. Es gibt noch einen weiteren damit zusammenhängenden Grund. Der Fall des Ölpreises genau in diesen kritischen Zeiten. Mexiko, insbesondere die öffentlichen Ausgaben, sind zu 30% von den Erdöleinnahmen abhängig. Von daher hat jeder Preisverfall in dieser Branche katastrophale Auswirkungen. Und schließlich hat es einen Einbruch bei den Geldüberweisungen von Seiten der außerhalb Mexikos arbeitenden Migranten und Migrantinnen gegeben, die zu einem sehr großen Teil die innermexikanische Kaufkraft sichern. In den USA leben und arbeiten 20 Millionen Mexikaner und Mexikanerinnen, die bisher jährlich im Schnitt 25 Milliarden Dollar nach Hause überwiesen haben. Dieses Geld, die sogenannten Remesas, erwirtschaftet durch ihre Hände Arbeit, schicken sie nach Mexiko und ermöglichen so denjenigen eine Teilhabe am Konsum, die sonst kein Einkommen haben, vor allem den ärmsten Familien.
Que no llena la economía mexicana para generar consumo en las familias, ¿no? Sobre todo en las familias más pobres.
Und viele von den Arbeitsmigrantinnen haben in den USA nun ihre Arbeit verloren und können kein Geld mehr schicken.
Klar, und viele mussten sogar nach Mexiko zurückkehren und haben damit den Druck, die wirtschaftlichen Probleme noch verschärft. All das wurde von internationalen Finanzinstitutionen analysiert und im Fall Mexikos mahnend darauf hingewiesen, dass die von der mexikanischen Regierung zur Krisenbewältigung ergriffenen Maßnahmen lediglich zu einer weiteren Verschuldung führen. Mexiko ist zu einem der höchst verschuldeten Länder geworden, um die Krise finanzieren zu können. Und die Folge ist, dass diese Schuldenlast die öffentlichen Finanzen für mindestens 10 Jahre in sehr großem Maße knebelt und so werden sehr harte Kürzungsmaßnahmen ergriffen, gegen die erwerbstätige Bevölkerung gerichtet, gegen die einkommensschwächsten Schichten. Betroffen sind aber auch die Mittelschichten, zum Beispiel Facharbeiter, die aufgrund der in früheren gewerkschaftlichen Kämpfen erzielten Errungenschaften bisher relativ privilegiert waren und durch ihre Tarifverträge bessere Arbeitsbedingungen hatten als die meisten der Beschäftigten im Lande. Das erklärt zum Beispiel die Offensive gegen die mexikanische Elektrizitätsgewerkschaft SME, aber auch gegen die Minenarbeitergewerkschaft. Und jetzt richten sich die Angriffe gegen die Telefonistengewerkschaft, gegen die Arbeiter und Arbeiterinnen eines Unternehmens, das einem der reichsten Männer der Welt gehört, Carlos Slim. All diese Facharbeiter, die bisher noch einigermaßen würdige Arbeitsverhältnisse hatten, stehen auf der Abschussliste der Regierung und der Unternehmer. Denn sie verursachen, so heißt es, zu viele Kosten. Sie seien privilegiert, sagen die Bosse. Es werde aber keine Privilegien mehr geben. Alle müssten den Gürtel enger schnallen. Das heißt, das Niveau aller wird unter die Armutsschwelle gedrückt. Alle sind arm und darin dann wieder alle gleich.
Por abajo de la línea de la pobreza, ¿no? Para estar parejos, para ser equilibrados.
Menschenunwürdige, schreckliche Arbeitsbedingungen wie in den Maquilas, das soll dann für alle Arbeitsverträge gelten.
Darum geht es. Derzeit wird viel über die geplante Arbeitsrechtsreform geredet, aber man muss feststellen, dass das, was mit der Reform gesetzlich verankert werden soll, de facto bereits besteht. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet worden und es gibt glücklicherweise viel Widerstand dagegen, aber es ist eine Tatsache, dass Millionen von Arbeitern und Arbeiterinnen bereits unter Bedingungen arbeiten, wie sie im Gesetzesvorhaben beschrieben werden und im Grunde gegen das noch gültige Arbeitsrecht verstoßen. Eigentlich könnten die von solchen Verstößen betroffenen Arbeiter und Arbeiterinnen rechtlich dagegen angehen, aber dazu bräuchten sie eine entsprechende Gewerkschaft und die haben sie nicht.
Und sie bräuchten die Mittel und das Bewusstsein, den Mut dazu?
All das. Und das haben sie nicht. Im Gegenteil, zusammen mit diesem Entwurf der Arbeitsrechtsreform gibt es andere Methoden zur Unterwerfung der Arbeitenden. Das sind die sogenannten Unternehmensschutztarifverträge. Noch bevor eine Fabrik in Betrieb genommen wird, gibt es schon die Schutztarifverträge und die Arbeiter müssen diese Verträge mit einem gelben Gewerkschaftsvertreter abschließen, die zu nichts anderem dienen, als die Arbeitenden zu unterwerfen und zu miesesten Arbeitsbedingungen einzustellen. So ist die Situation in Mexiko.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIPFM. Die Themen heute: Hebammen vernetzen sich, ein Treffen in Südafrika, Widerstand gegen die Wiederinbetriebnahme des Atomkraftwerks Fessenheim in Frankreich, der Verfassungsschutzbericht, eine Einschätzung, Gewalt in Mexiko, welche Ursachen gibt es für die Gewalt in Mexiko? Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Beiträge und die gesamte Sendung findet ihr unter zip-fm.net. Bis morgen zu einer weiteren Ausgabe von ZIPFM.